Psalm 3. Was sind wir jetzt? Also mal kurz zusammengefasst, die zwei Grundpfeiler, die wir gesehen haben, mit denen die Psalmen beginnen, ne, diese Einleitungspsalmen. Der erste Pfeiler wo drauf steht, so ein entscheid dich, welchen Weg du gehst, ne, du persönlich für dich selber, ohne deinen Nächsten, ohne was auch immer, sondern wir selber als Einzelperson müssen uns entscheiden. Und Gott hat uns den Rat gegeben, so den Weg des Sünders zu verlassen und den Weg des Gerechten zu gehen. Und er hat gesagt, was der Segen ist oder der Fluch. Er hat gesagt, was die Frucht ist, wenn man für den Weg, den man sich wählt. Dieser Weg, den wissen wir, ist Jesus. Und wir wissen auch, dass dieser Weg, diese Entscheidung für diesen Weg täglich, stündlich, minütlich getroffen werden muss. Das ist nicht eine Sache, die man einmal tut und dann ist man da drauf, sondern das ist eine Sache, die man jeden Tag entscheiden muss. Wieder neu, aufs Neue. Mit welcher Intensität, mit welcher Leidenschaft, mit welchen Willen möchte ich diesen Weg gehen? Und manche Tage stehst du auf und dein Alltag kommt und du bist nicht so dabei, mit diesem Gedanken, Mensch, ich muss den geraden Weg gehen. So, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Feuer, mit dieser Sicht für die Not, die da ist. Sich zu kreuzigen, sich selbst zu sterben, den Weg Jesu zu gehen. So. Und dann erlebt man auch oft nicht viel von Gott oder seinen Wundern. Erlebt man einen Alltag, entweder war schön, stressig, nervig oder was auch immer. Aber wenn du früh aufstehst, das kennst du, und du hast das Verlangen, auf einmal mit Gott zusammen zu sein, du schnappst dir die Bibel und du liest da drinnen, du redest mit Gott und betest und gibst ihm den Tag ganz bewusst und sagst, Herr, hier ist mein Tag, mach was du willst. Und wenn du mich benutzen willst, dann benutz mich heute. Ne? Dann gehst du aus der Tür, hast deinen Alltag wie gestern, aber der Unterschied ist, deine Augen suchen. Ne? Dein Herz sucht. Deine Ohren sind offen für das Reden des Geistes. Weil du willst bewusst benutzt werden von Gott. Ne? Und ich liebe das. Und das ist der Weg des Gerechten. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Ne? Zu jeder Stunde. Ja. Jesus war nicht nur nachts oder nicht nur früh morgens auf dem Berg und hat mit seinem Vater geredet. Jesus hat die ganze Zeit mit dem Vater geredet, auch wenn er gelaufen ist. Jesus hat auch gebetet und war in Connection, wenn er geheilt hat, wenn er gelehrt hat. Das ist Quatsch, einfach zu denken, dass es nur die Zeiten sind, wo man stille ist vor Gott, auf seinen Knien im Geist, dass man da betet. Nee, Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Und ich muss arbeiten und ich muss Dinge tun. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit mich einsperren in mein Kämmerlein, unabhängig von allen Menschen und da beten. Das funktioniert nicht. Ne? Also was ist gemeint damit? Geh den Weg des Gerechten und geh den Weg mit Gott und du wirst beten müssen. Ne? Du bist die ganze Zeit da. Ja, ist das jetzt? Oder willst du, dass ich da jetzt hingehe? Oder soll ich dem erzählen? Oder jetzt muss ich mich jetzt hier unterordnen, ne? Mein Chef nervt, oder ich muss irgendwas machen. Ne? Du bist die ganze Zeit im Gebet und im Lobpreis. Also entscheide dich, welchen Weg du gehst. Und die zweite Säule, die wir gesehen haben, die wichtig ist, um Gott zu preisen und ein Leben in dieser Anbetung zu haben, in diesem Lobpreis. Ne? Die zweite Sache, die einfach da sein muss, ansonsten hat man keine Beziehung mit Gott, ansonsten geht's nicht, das ist Jesus, haben wir gesehen. Ne? Dieser zweite Pfeiler in unserem Glaubensleben, in unserer Anbetung und Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, Jesus. Und zwar, ist Jesus unser König oder sind wir es oder jemand anderes? Wer ist der Herr in den Leben eines Menschen, hat dieser Psalm gefragt, im Grunde. Ne? Wir haben uns entschieden. Und das ist auch eine Entscheidung, die man nicht nur einmal trifft am Anfang und dann ist man gläubig und Gott ist König und Herr, sondern genau das ist auch wieder, ich stehe früh auf und ich muss mich bewusst entscheiden, Du bist der Herr, du hast das Sagen, also rede. Ne? Und wenn man so bewusst aufsteht damit, so dass er der Chef ist, der König, der das Sagen hat, so, und der einen benutzen will, weil man selber der Knecht ist, ne? So, dann ist man ganz anders mit seinem Alltag. Ne? Man hat offene Ohren, man hat offene Augen, ne? So, man hat ein offenes Herz. So, und man ist abhängig von diesem König, von diesem Herrn. Ne? So. Und dann wird man auch benutzt. Und wir kennen das in unserem christlichen Leben, dass man da langsam, dass es Zeiten gibt, wo man da müde wird und das vergisst. Ne? Es ist irgendwie nicht mehr so präsent, dieses Bedürfnis. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ins Gebet gehen. Und wir werden das bei David sehen, dass er genau wie wir schwach war. So, ne? Und dass er genau wie wir Zeiten hatte, wo er geweint hat, wo er geschrien hat zum Herrn. Ne? So, wo er einfach nicht mehr weiter wusste, wo ihm Glauben gefehlt hat sogar und er an Gott gezweifelt hat irgendwie. Ne? Aber wir sehen, er geht ins Gebet, er geht direkt zu Gott und der Heilige Geist gibt ihm Weisheit und Erkenntnis. Ne? Und du siehst auf einmal, wie seine Erinnerung, wie das, was der Geist in Erinnerung, was er in Erinnerung bringt wieder, was er gehört hat und weiß über Gott, wie das ihn auf einmal wieder erbaut und wie das auf einmal wieder ihm einen neuen Blick gibt. Ne? Wie er dann am Ende lobt und preist und sagt, ja, du bist bei mir immer. Ne? So. Also steigen wir mal ein in die Psalmen. Psalm 3. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Die Geschichte steht im 2. Samuel 15, haben wir schon mal durchgenommen. Kurz gesagt, erstens, die Zeilen, wie ihr merkt, hier ist nicht chronologisch, es ist erst ein späterer Zeitpunkt in Davids Leben, als er den Zeilen geschrieben hat. Ne? So, aber, genau, ist ja wurscht. So, aber jedenfalls, die Situation hier, in der David gerade steckt, die ist wirklich krass. David ist der Gesalbte des Herrn. Gesalbt und berufen mit einer Prophezeiung, dass aus seinem Same der Messias kommen wird. Der König der Könige von der ganzen Welt, der die Heidenvölker richten wird und die Menschen wieder zu Gott bringt. Ne? So ein, weißt du, und David kriegt Kinder, ne? Und Absalom, den hat er geliebt. Das siehst du dann später, aber es ist ja auch wurscht jetzt, so den hat er geliebt, aber Absalom war so ein Schönling. Schöne, lange, lockige Haare steht da und da war sehr stolz drauf. Ne? Ist durch die Stadt stolziert, hat sich gezeigt. Ja, so ein Absalom halt. Ne? Ich möchte jemand sein, ich bin jemand. Ne? Und wenn ich niemand bin oder nicht so groß, wie ich sein will, dann mache ich mich größer. Ne? Und dann werde ich jemand. Und Absalom will König werden und kann sich hier abwarten. Ne? Also geht er in die Stadt zum Tor und sagt so: Ja, David, euer König hat keine Zeit für euch. Ne? Aber ich habe Zeit. Macht mich zum König, so ich werde euch immer die richtige Antwort geben. Ich verspreche euch das Beste und noch mehr. Ne? So, und das Volk glaubt Absalom, ne, ein Großteil des Volkes, und wendet sich zu ihm. Auch viele Vertraute und in der Regierung damals, die unter David gedient haben, ne, sind Absalom nachgefolgt. Hat eine große Party gemacht, gab schön Alkohol und so weiter, ne, und schönes Essen und Frauen, die da getanzt haben, und dann hat er die bequatscht. Ne? Und jedenfalls kommt es so weit, dass die David stürzen wollen. Und David, der Mann Gottes, der selbst aus Demut sich nicht getraut hat, dem Mann, der ihn verfolgt hat, um ihn zu töten, Saul, der König vor ihm, ne, hatte kein Haar gekrümmt, obwohl er ihn hätte ein paar Mal umbringen können. Ne? Aber dieser Mann, dieser Gerechte, ist auf einmal auf der Flucht. Ja. Auf der Flucht vor seinem Sohn, so vor der Gier und dem Stolz, so von seinem eigenen Fleisch und Blut, gedemütigt, von seinen Freunden verlassen. So, und er und seine Helden, so, ne, müssen sich wieder verstecken. Er ist König und trotzdem muss er sich verstecken, wie damals bei König Saul. Und da ist er jetzt. Und wir werden heute lesen, Zehntausende von Kriegsherren haben ihn umzingelt. Die wollen ihn umbringen. Und der Anführer, sein eigener Sohn, muss super hart sein, die Zeit. Ne? Und da ist nur David, so umzingelt von Feinden und in der Panik. Und was macht David? Und das wissen wir. David sucht Gott. Ne? Und es ist halt schön, wenn, ich habe heute ein bisschen rumgelesen mal und zum Beispiel Hosea 7, wer jetzt nicht aufschlagen, wer es jetzt nicht findet, ich lese es vor. Ich habe mir nämlich Fädchen reingemacht. So. Ich habe mir heute mal so ein paar Bücher im Alten Testament durchgelesen und habe ein paar richtig coole Sachen gefunden. In Hosea 7. Kann ich auch meine Schrift nicht mehr lesen, das ist schade. Vers 10. Wie wohl aber Israel stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen. Nach Assyrien sind sie gelaufen. Wehe ihnen, Vers 13, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lager. Dass Gott, der sein Volk liebt. Und Gott sagt, ich möchte euch erlösen von euren Feinden, von euren Sorgen und von euren Nöten, aber ihr fragt überhaupt nicht nach mir. Und für Gott ist das, wenn man nicht zu ihm kommt, da hat man ihn verlassen. Da ist er nicht mehr der Vater, nicht mehr der Hirte, nicht mehr der König, nicht mehr der Herr. Ne? Und gucke, wo sie ihre Nöte und ihre Sorgen hinwerfen. Sie gehen nach Ägypten. So, die Welt. Sie haben Fragen, sie haben irgendwelche Probleme, irgendwelche Feinde, irgendwas, was sie bedrängt, und wo suchen sie Lösungen für ihr Problem? Bei der Kraft, die die Menschen zu bieten haben, die Kraft, die die Welt zu bieten hat. Und nach Syrien sind sie gelaufen, ne? So, da, wo der Verstand ist, da, wo das menschliche Denken ist. Gott sagt, ich möchte euch Verstand geben und Weisheit über Dinge, die ihr überhaupt nicht versteht. Ich möchte euch einen Frieden geben, der euren Verstand übersteigt. Stützt dich nicht auf deinen Verstand, steht irgendwo. Ne? So ein, ich glaube, in den Sprüchen. So ein, sondern vertraue auf den Herrn. Ne? So ein, und Gott sagt, ich bin doch euer lebendiger Gott. Ich habe euch doch sogar einen Tempel gegeben, eine Begegnung. Ihr könnt doch zu mir kommen. Ich möchte doch zu euch reden. Ihr habt mein Wort. So, und ihr habt meine Priester. So, und mein Geist. Und mein Geist habe ich zu euch den König gegeben. Warum schreit ihr nicht zu mir? Ne? Aber Gott ist traurig. Und Gott sagt so, und ich muss euch züchtigen. Ich muss euch loslassen. Ich muss euch jetzt gehen lassen, weil ihr seid weg von mir. Ihr kommt nicht mehr zu mir. Ihr fragt nicht nach mir. Und die beten und die schreien zu Gott, ihrem Schöpfer im Gottesdienst. Ne, Vers 14. Sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern sie jammern auf ihren Lager. Ne?
Oh, warum ist das so schwer? Warum muss ich da durch? Warum kriege ich das nicht? Warum kann ich nicht weitersehen als bis hierhin? Warum habe ich die Gabe nicht? Warum werde ich nicht benutzt?
Ne? So ein und Gott sagt so, hör doch mal auf zu jammern. So, komm doch einfach zu mir und frag mich, und ich kann es dir sagen. Ich möchte dir ein Gott sein, ich möchte dir mehr als das sein, ich möchte dir Vater sein. Und in Amos 5, er braucht jetzt nicht aufschlagen, das sind nur ein paar Verse, außer jemand, der es aufschlagen will. Vers 4. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel: Sucht mich, so werdet ihr leben. Und in Vers 6: Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Und in Vers 14: Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Und in Vers 16, so spricht der Herr, der Gott, der Herrscher, der Herrscher. Ich liebe das. Ne? Der Herr, der Gott, der Herrscher, der Herrscher sagt zu uns, zu seinem Volk, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Und das ist eben das Ding. David ist in einer Situation, da waren wir noch nie drinne. Ich glaube, wir hatten schon manche Sachen zu tragen vielleicht, ne, und manches war wirklich wahrscheinlich nicht leicht, ne, sondern aber ich liebe das so an David und das liebe ich so an Abraham und das liebe ich so an Paulus, das liebe ich so an Petrus, das liebe ich so an Johannes, das liebe ich so an all diese Männer und an all die Frauen Gottes so in der Bibel, ne, und auch in meinem Umfeld. So ein, der Unterschied ist, dass sie trotz ihrer Schwachheit als erstes zu Gott gehen, ne? Sie wissen, das ist ein lebendiger Gott. Ne? Sie glauben nicht nur, sondern sie leben ihren Glauben. Ne? So. Und David war so ein Typ. Egal in welcher Situation er hat sich zu Gott gewandt. Ne? Und deswegen hat Gott ihn noch gesegnet. Ne? Und das ist genauso für uns heute. So ein, wende dich an Gott, wenn du ein Problem hast. Und dein Problem wird gelöst. Das heißt ja auch so, all deine Sorgen werf auf mich. So ein, und verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Also geh durch die Probleme, die dir jeden Tag entgegentreten. Und geh durch diese Versuchung durch. Ne? So ein, aber all das, was dir Sorgen macht und Zweifel bringt und all diese Last des Lebens und von deinem Inneren her, so ein, die werf auf mich. Ne? So ein, stirb dir selbst, damit du leben hast. Such mich und du wirst leben. Ne? Und wir wissen, dass unser Leben Jesus ist. So ein, also David fängt an, sein Lied zu schreiben. Und denk dran, diese Lieder sind Gebete. Und wenn du es so willst, sind das hier alles Gebete, die Gott betet. Gebete von den Gesalbten. Der Heilige Geist gibt hier was bis in Ewigkeit Bestand hat. Hier redet der Geist. Das heißt, Gottes Worte sind das. Ne? Das heißt, wenn David ist zwar in der Situation, aber der Geist gibt ihm das alles ein in dem Moment. Das heißt, Gott redet hier. Und jetzt pass mal auf, Vers 2. Ach, Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Und hier steht im Originalhandschrift dieser Name, der nicht ausgesprochen werden darf, ne, dieses Jahwe. So, und keiner weiß, was es bedeutet. Ne. Wir wissen aber aus der Bibel, dass wir einen Namen anrufen sollen. Ne. So, unseren Herrn Jesus Christus. In seinen Namen sollen wir bitten. In seinen Namen sollen wir beten. Das ist der Name, den wir folgen. Das ist der Name, der uns lebendig macht. Ne? Und was heißt Jesus? Der Herr ist Rettung. Ne? Und jetzt guckt mal in Vers 9. Bei dem Herrn ist Rettung. Ne? Unser Jesus. Wenn du mal den Vers so liest, Jesus, dein Segen sei über deinem Volk. Ist doch schön, oder? So. Wir haben jemanden, der uns zuhört. Und wir haben jemanden, auf den wir uns verlassen können. Und wir haben jemanden, der da ist. Jemand, der auch antwortet. Jemand, der alles frei macht und jemand, der uns will. Ne? Das ist schön. So, weißt du, wir können ausschreien und wir können rufen und wir können zu ihm kommen, auch weinend. Ne? So, und sagen, Herr Jesus. So, ach Jesus. Ne? Und ich liebe das so, weil wenn du David seine Gebete, wie er mit Gott redest, wenn du das mal so beobachtest, so, dann ist es immer sehr persönlich. Als ob Gott ein Freund ist. Ne? So, obwohl er die Ehrfurcht kannst du da auch drin sehen, ne? So, dass er sieht, wie groß er ist und dass er ehrfürchtig und zitternd vor ihm steht, aber auch genauso ist wieder diese Nähe und diese Verbundenheit da, ne? Wie zu einem Vater, wie zu einem Freund. Ne? Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Und das kennen wir doch, oder? Das ist doch das, was der Feind uns oft zuruft. Ne, was Satan uns oft zuruft. So, was unser Fleisch oft sichtbar werden lässt. Ne? So ein Ach. Da kann man nichts mehr machen. Da wird sich nie was verändern. Ich sehe meine Schwachheit zum Beispiel, meine Sünden. Und dann kommt dieser Gedanke auf, wo ich dann denke, so, oh, das wird sich nie ändern. Ne? Ich sag's zwar nicht, aber irgendwie fühlt sich so an, in dem Moment wie, das wird immer so bleiben. Da kann selbst Gott nichts machen. So, ne? Ach, Gott hilft nicht. Wo ist denn dein Gott? Wann kommt denn dein Gott? Ja. Auch mit der Gemeinde und so weiter. Ne? Wo der Feind kommt und attackiert. Ne? Diese feurigen Pfeile auf dich zuschießen. Und dann du in so einem falschen Bewusstsein lebst. Ne? Ohne Vertrauen zu Gott. Ja gut, dann hat Gott mich jetzt verworfen hier. Oder ich bin nicht gut genug und deswegen passiert nichts. Oder ich mache zu wenig. Ne? Ich soll wahrscheinlich Zelte packen und wieder gehen. Ne? Hier kann Gott nichts mehr machen. Hier ist jetzt alles aus. Weiter geht's nicht mehr. Ne? Was soll denn jetzt noch passieren? Warum benutzt du mich nicht mehr? Ich bin nicht würdig. Ne? Gott kann ich nicht mehr gebrauchen. Gott will dich auch nicht mehr. Das sind die Lügen, die der Feind bringt. Ne? Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Und ich dachte mal, als ich zum Glauben kam, naja, wenn man betet zu Gott, dann muss man das loben und preisend machen und dankend. Ne? So im Glauben beten. Ne? Das ist so und deswegen, egal wie ich mich jetzt fühle, ich weiß, dass es so ist, also bete ich auch so im Glauben, als ob es schon passiert ist. Ne? Aber heute habe ich einen Vers gelesen, der hat mich echt umgehauen. Hebräer 5, Vers 7. Den müssen alle mal auf Schlangen und ankreuzen. Da geht es um unseren Jesus, den wir so lieb haben. Und ich meine, er ist Gott und er hat viel geredet und er hat uns gelehrt, was Beten wirklich ist. Ne? Aber in dem Vers wird irgendwie klar, dass Jesus komplett auch Mensch war, ne? Nicht nur komplett Gott. Und steht in Hebräer 5, also ich habe mir gleich golden eingerahmt. Lesen wir mal Vers 5. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn und heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ne? Unser Hohepriester. Jetzt pass auf. Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches, also als Mensch, sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Weißt du, Jesus, der weiß, wer Gott ist, der seinen Vater kennt, der von ihm ausgegangen ist, ne? Auch er hat geschrien unter Tränen zu Gott. Ne? Gerufen zu seinem Gott. Und hat gesagt, hat diese Not dargebracht. Ne? Da war dieser Kampf, wenn er gebetet hat. Und das liebe ich so. In allen Bitten und Flehen. Ne? Und ein Flehen, das ist, da bist du am Boden, da bist du am Weinen, da bist du am Schreien, da bist du am Verzweifeln. Ne? Und trotzdem, so dürfen wir zu Gott kommen. Ne? Mit all diesen Gefühlen, die da sind, wenn wir unter Druck sind. Ne? Und Gott möchte uns so haben. Ne? Und auch so war unser Herr vor dem Vater, wenn es dran war. Ne? Und so ist auch David hier. David ist da und er schreit zu Gott. Ne? Und sagt, überall Feinde. Und die zweifeln sogar an, dass du mir hilfst. Ne? Das wollen sie mir absprechen. Ne? Selah. Bei Selah sind sie nicht wirklich eins, was das bedeutet. Es könnte sein, dass es eine Pause ist in dem Lied, wo musikalisch einfach ein bisschen getrallert wird, sodass man Zeit hat zum Nachsinnen. Gitarrensolo. Nee. Dass man drüber nachdenkt, ein bisschen Zeit hat, inne geht, vor Gott kommt. Vers 4. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Schön, oder? Und da siehst du lebendigen Glauben. Selbst wenn alle zweifeln und selbst wenn alle gehen, trotzdem zu wissen, nee, mein Gott ist bei mir. Und nichts und niemand, keine Gewalt kann mich wegnehmen von meinem Schöpfer, von seiner Liebe zu mir. Und selbst wenn alles gerade so nach Gurkensalat aussieht, ist das total egal. So ein, selbst wenn alles danach aussieht, als ob ich verflucht gerade bin und wirklich Gott mich verlassen hat, es ist egal. So, selbst wenn meine Freunde mich verlassen und schlecht über mich reden, es ist egal. Weil ich weiß, dass du mit mir bist und du bei mir bist. Und warum hat David diesen Frieden? Und ich meine, seine Lebenssituation sieht gerade echt gegenteilig aus. Er als Leiter, er als König, als Gesalbter, ne? So ein, und er muss gerade vor seinem Amt fliehen, ne? Vor den Menschen, die er da führt. So ein, ne? Alle sagen, ja, der ist nicht mehr von Gott. So ein, ne? Absalom ist jetzt der neue Gesegnete vom Herrn, der Gesalbte, unser König. Ne? So ein, David hat Gott verworfen. Ne? Aber das ist es eben. Ne? David kennt seinen Gott. Und David kommt zu Gott. Und David steht hier und der weiß genau, du bist mein Schild. Und selbst wenn alle gegen mich sind, du bist da. Ich bin nie allein. Ja. Ich habe irgendwann mal ein Lied geschrieben, da war eine Strophe, habe ich vergessen. Ist egal. Wir sind auf jeden Fall nicht allein. So, ne? Und er sagt ja, du bist ein Schild um mich. Ne? So, wie es in Epheser steht, so, greift diesen Schild des Glaubens. Ne? Wenn die feurigen Pfeile kommen, dann erinnert euch, was ihr gelesen habt. Dann erinnert euch, was Gott euch gesagt hat. Ne? So, nimmt das Schild und stellt es vor euch. Und egal, was der Verstand sagt in dem Moment oder die Situation, so ein, du hast den Glauben, du hast das, was Gott gegeben hat und da kann alles abprallen. So wie Jesus sein Schild des Glaubens hatte, als Satan kam in der Wüste und ihn versucht hat. Dreimal. Ne? So, und Jesus, wie hat er geantwortet? Mit dem Schild des Glaubens. Er steht geschrieben. Bumm. Er steht geschrieben. Zack. Er steht geschrieben. Psch. Ne? Aber ohne, wenn wir uns nicht festhalten an diesen Verheißungen, an diesen Versprechen, wenn wir anfangen zu zweifeln, dann Gott dann im Endeffekt, ne? So, wenn wir diesen Schild zu Hause lassen, in der Ecke stehen lassen und den nicht ergreifen können, weil wir zu ungeübt sind oder faul, ne? So, dann sehen wir die Pfeile auf und zukommen und sind getroffen. Aber wir haben ein Schild, heißt es im Epheser, und wir müssen diese Rüstung tragen. Ansonsten können wir nicht bestehen in unserem Alltag und auch nicht bestehen auf diesem Weg des Gerechten. Auf dem Weg des Ungerechten, da sind Satans Pfeile nicht. Da ist man ja schon auf dem Weg, wo er uns haben möchte. Aber wer sich entscheidet, am Tag auf den Weg des Gerechten zu gehen, und in seinem Leben Gott zu ehren und ihn zu loben und zu preisen, ja, der muss mit der Waffenrüstung gehen. Ja. Herr, du bist mein Schild. Um mich drumherum, sogar hinten, da wo ich nichts sehen kann, ist sein Schild. Und das ist doch schön. Gott, wie steht so ein Gott, lässt keine Versuchung zu, die über unsere Maße hinausgeht. Ja. So ein, und alle Versuchungen, die auf uns kommt, das ist ein Versprechen von ihm. Ne? So ein, die ist festgelegt. Der Feind kommt nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann sagt Gott, stopp. Erst dieser Schild, diese Mauer. Ne? Der Feind drückt näher und will uns erdolchen. Und dann steht da der Schöpfer auf einmal und sagt, weiter nicht. Ja. So bis hierher und weiter darfst du nicht, Satan. Selbst wenn alle Mächte, alle Dunkelheit zu uns stürmen möchte, so steht Gott da als Schild und als Mauer und sagt, bis hierher und nicht weiter. Weil das ist mein auserwähltes Kind. Ist doch herrlich, oder? Und David wusste das. Für ihn war das real. Das war nicht nur, das habe ich gelesen, im Gottesdienst gehört, sondern das war so. So, und hier sind reelle Feinde in seinem Leben. Aber sein Gott ist größer als jeder Feind. Ne? Du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit. David hat seine Herrlichkeit verloren vor den Menschen. Verlassen von Gott. Ne? Ausgesondert. Abgesondert. Verstoßen. So, und trotzdem steht David da, ne? So, und sagt, ja, aber das ist egal. So, für du bist meine Herrlichkeit. Ne? Du bist mein Gewand. Du bist meine Gerechtigkeit. So, die Menschen sollen ja auch gar nicht mich sehen, sondern dich. Ne? An dir freue ich mich, weil ich sehe mich an und sehe dich. Ich sehe in mir drinnen meinen Gedanken und ich erkenne dich. Ich höre meinen Gebeten zu und ich höre dich. Meine Herrlichkeit bist du. Und selbst wenn ich meinen Glanz verliere, so wirst du strahlen aus mir. Leuchtend hell. So. Und niemand kann das stoppen. So. Und der mein Haupt emporhebt. Ne, wie ein kleines Kind, das beschämt vom Vater steht. Und der Vater nimmt das Kind sanft und hebt den Kopf hoch und sagt, ich bin bei dir. Mach dir keine Sorgen. Ne? So. Und das haben wir auch, so wie David hier. Ne? Die Frage ist halt, wollen wir das nutzen oder wollen wir, wie wir es gelesen haben, so lieber auf unseren Lager liegen und die rumjammern? Ne? Ach, Feinde, ach, Stress, ach, mein Fleisch, ach, dies und das klappt nicht und was ist ich? Ne? Anstatt zu Gott zu gehen und in Empfang zu nehmen, was er versprochen hat. Es liegt nur an uns. Und Gott ist da traurig, weil für ihn haben wir ihn verlassen, wenn wir uns selbst bemitleiden. Genau, so Vers 5. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. Und er erhört mich von seinem heiligen Berg, Sela. Hesekiel 20 habe ich heute irgendwie mal aufgeschlagen. Und das, fand ich, war von Gott geführt. Weil da Gott nämlich wieder redet. Hesekiel 20, 39. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Und jetzt Hesekiel 20, 39. So geht nur, spricht Gott, der Herr, ihr vom Haus Israel. Ja, und dient nur jeder seinen Götzen. Aber danach werdet ihr gewiss auf mich hören und meinen heiligen Namen künftig nicht mehr mit euren Gaben und mit euren Götzen entheiligen. Denn auf meinem heiligen Berg, auf dem erhabenen Berg Israels, spricht Gott, der Herr, dort wird mir das ganze Haus Israel dienen, sie alle, die im Land sind. Dort will ich sie gnädig annehmen. Und dort will ich eure Hebopfer fordern und eure Erstlingsgaben und alles, was ihr heiligt, als einen lieblichen Geruch will ich euch gnädig annehmen. Ja. Gottes heiliger Berg. Und am Ende von Vers 41, damit ich an euch geheiligt werde vor den Augen der Heidenvölker. Und dieser heilige Berg ist Zion, ne? Gottes Berg. Und Zion ist Gottes Volk. Da gehören auch wir mit dazu. Seine Gemeinde. Ne? In uns wohnt er jetzt. In uns hat er Platz genommen. Und wir können Gott heiligen oder wir können ihn entheiligen mit unserem Leben, ne? Mit unseren Entscheidungen. Entweder präsentieren wir dem Volk, den Menschen, die Gottlosen, seine Heiligkeit und sie erkennen, wie rein und wie schön und gut er ist, oder wir nehmen ihnen das weg. Ja. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich. Ich lege mich nieder, Psalm 3,6, ich lege mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Oh, ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die ringsum gegen mich gelagert haben. Zehntausende von Menschen, die ihn hier beseitigen wollen. Und was macht er? Weil er zu seinem Gott schreit und weil er von seinem Gott dann noch hört, er schläft. Inmitten von Zehntausenden, ne? So, und das ist schön, das ist das, was Gott uns verspricht. Ne? Ich werde euch Frieden geben, der einem Verstand übersteigt. Ne? Und wie viele schlaflose Nächte hatte ich schon? Ne? Und dann habe ich zum Herrn gerufen, ne? Und bin zu ihm gekommen. Und der Geist fing an, meine Worte zu nehmen. Und ich habe Glauben gehört, ne? Verheißungen gehört. Alles ist wieder zurückgekommen. Und in diesem Flehen, in dieser Verzweiflung, in diesem Unglauben, hat der Geist, dadurch, dass ich laut gebetet habe, wieder mein Verstand umgedreht. Und ich wusste wieder, ja, ich kann mich auf Gott verlassen. Weißt du, das können nur wir. Nur wir können mitten von Zehntausenden, die uns im Lager schlafen. Und er sagt, ja. Und ich legte mich nieder und ich schlief. Und ich bin wieder erwacht. Ja. Nichts ist passiert. Ich bin eingeschlafen und du hast mich beschützt. Ne? Denn der Herr hält mich. Andere Übersetzungen sagen, stützt mich. Kommt das Gleiche raus. Ne? Weißt du, das ist das Schöne. So ein Jesus hat gesagt, all eure Sorgen und Nöte werft auf mich. Ich bin schon besorgt für euch, das reicht. Ne? So ein, weißt du, sorgt nicht, trefft nicht Vorsorge so für den nächsten Tag. So ein, und was er alles sagt. Ne? So ein, sei nicht so dumm, so ein das Stück Land zu sein, wo diese Sorgen der Welt sind. Ja. Und diese Lust nach Dingen und diese Lust groß zu sein. Ne? So, weil das ist wie Unkraut in unserem Leben. Das ist wie Steine in der Erde. Ne? Und die behindern uns. Und wir kriegen nicht genug Wasser, nicht genug Geist. Wir kriegen nicht genug. Unsere Wurzeln sind nicht tief genug, ne? Weil die Welt oder unser Fleisch uns abhält, ne? Reinzugehen und zu wachsen und gute Frucht zu bringen. Wir können uns einfach niederlegen, wir können schlafen. Ich muss halt wieder an den Vers denken, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das ist ein schöner Vers. Was bedeutet das? Dass wir einfach jetzt nur schlafen können und alles, und Gott macht alles? Irgendwie schon. Wir sollen fleißig sein und arbeiten, ist klar. Von nichts kommt nichts und der Faule kriegt auch nichts. Sondern aber, für mich heißt der Vers, sagt eigentlich nicht mehr aus als, selbst wenn mir die Hände gebunden sind und ich nichts machen kann, ne? Und wenn ich schlafe, dann kann ich nichts machen, weil ich ja schlafe. Ne? Ich bin woanders. So, ich kann nicht denken, ich kann nicht handeln, ich bin einfach schlafend. Ne? Und egal, was da kommt oder um mich drum rum ist, es passiert einfach. Ne? So, ich krieg's nicht mit. Ich kann mich nicht wehren, ich kann mich nicht beschützen. Ne? So, das ist aber da ich auf dem Herrn ausgerichtet bin und ihm folge und ihm vertraue und ihn suche, ne? Da kann selbst in den Situationen, wo ich nicht handeln kann, so kann ich ruhig sein und sicher, weil ich weiß, dass er im Hintergrund alles macht. Dass er alle Fäden zieht. Dass er nichts auf mich zukommen lässt, was ich nicht tragen kann. Ne? Sondern für alles ist gesorgt. Der Herr gibt's den Seinen im Schlaf. So. Gott hat unseren Alltag bis zum Rest unseres Lebens hier unter Kontrolle schon. Ne? Ich brauche mich überhaupt nicht, um nichts zu fürchten. Egal was kommt. Und selbst wenn der Tod kommt, brauche ich mich nicht zu fürchten. Ne? So, weil das ist ja die Tür zu meinem Jesus endlich. Ne? Zu meinem Nachhause. Durch die Tür wollen wir ja gehen. Ne? So. Ich brauche mich nicht zu fürchten, wie ich irgendwas bezahle. Ich brauche mich nicht fürchten, was meinen Kindern passieren könnte. Ne? Ich brauche mich nicht zu fürchten, was mir die Zukunft bringt, ob ich mal Rente kriege oder sonst was. Ne? So, ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich brauche mich überhaupt nicht fürchten. Alle eure Sorgen und alle eure Nöte werft auf mich. So, ich habe für alles gesorgt. Ihr dürft mich nur nicht vergessen. Ne? So wie wir es vorhin gelesen haben. Warum vergesst ihr mich? Aber zu uns sagt ja Gott, ja, vergiss mich nicht. Ne? Ich bin ja bei dir. Und ich sorge für alles. Ich fürchte mich nicht vor den 10.000 des Volkes, die ringsum gegen mich gelagert haben. Und in Hosea, ich schlag's offen, jetzt nicht lesen, in Hosea 7, Vers 2, hatte ich was gelesen, wo ich dann dachte, ja, das passt. Und zwar, und sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt. Sie sind vor meinen Augen, offenbar. Das und all das Böse, was auf uns kommt und all die Verletzungen, die Menschen vielleicht bringen oder all diese Verleumdungen, ne, das ist doch schön, oder wir sollen ja nicht richten. Weil irgendwann wird all das Böse, das jemand tut, all die Sünde und all das Gemeine, demjenigen selbst zum Fallstrick werden. Ne? Für Gott ist alles offenbar. So nichts, was im Verborgenen irgendwie vergessen wird und nicht gesehen. Ne? Und so wie der Feind vielleicht manchmal uns umlagert, so wird irgendwann Gott diesen Feind umlagern. Ne? Und dann vernichten. Vers 8. Steh auf, o Herr. Steh auf, o Herr, und hilf mir, mein Gott. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Ja, bei dem Herrn ist Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk. Ja. Lass Gott kämpfen, heißt das hier für mich. Ne? Und das ist doch so herrlich, weil er sagt, ich will für dich kämpfen. Ja. Das Ding ist halt, lass ich ihn kämpfen. Wenn er König ist und Herr, dann muss er an der Spitze reiten. Ne? Dann muss er anführen, sein Volk. So, dann muss ich mich darauf verlassen, dass er gut führt und einen guten Schlachtplan hat. Ne? So, Wenn er wirklich der Herr und der König ist, so, dann muss ich ihn kämpfen lassen, weil ich weiß, ich bin ja der Soldat. Ne? So, und lauf hinterher. So, und Gott ist ein König, der echt einen Plan hat. Ne? Wenn er ein Manöver plant, dann passiert das so, wie er es vorhat. Ne? Da gibt es keine Überraschung. So, ne? Und er wird alle Feinde auf den Kinnbacken schlagen, bis die Zähne zermatschen. Überleg doch mal, die stärksten Männer der Welt, ne? So beim Boxen oder hier, was du da machst, oder du, so, ne? Diese Selbstverteidigungskurs, so, wo man sich verprügeln muss. Keine Ahnung, warum man das macht und noch, naja. Aber stell dir mal vor, hier steht Gott, der Schöpfer von allem, ne? Und von dem kriegst du eine Kinnbacke. Ne? So ein. Da braucht sich Gott überhaupt nicht doller anstrengen. Ne? Und dieser, vor dem sich alles fürchtet und jeder, auch wenn das jetzt noch nicht weiß, so ein, ne, dieser kämpft für uns. Und ich habe so viele Nöte und so viele Sorgen und so viele Probleme, denen ich meine Zeit verschwenden könnte. So viele Gefühle, so, ne, so mit denen ich kämpfe oder so. Ne? Gebe ich mich hin oder nicht? Kämpfe ich den ganzen Tag? Ne? So ein. Aber trotzdem können wir eine Gewissheit sein, ja, diese Ruhe, die David hier hat, in diesem Chaos um sich drumherum, ne? So. Und trotzdem, wenn du das hier liest, dann nur durch sein Gebet, ne? Nur durch sein Gebet, durch sein Suchen nach Gott, durch seine Gemeinschaft, die er bewusst eingeht mit Gott, nur dadurch kommt er zu diesem Frieden auf einmal, ne? Und er selbst wirkt gerade wie dieses Auge von einem Wirbelsturm, ne? Drumherum wird alles zerstört, aber da ist in der Mitte sind wir, ne? Mit unserem Gebet, mit unserem Gott. Da ist Ruhe. Kein Lüftchen, kein Wind, nichts. Um uns herum tobt alles und du siehst Kühe und du siehst alles Mögliche, ne? So ein, vielleicht ein Haus, wie es zermatscht wird, so ein, und die Leute, die da noch reingesogen werden, ne? Aber da, wo du sitzt, da ist Ruhe, ne? Absolut. Und du liegst da und machst dein Schläfchen, ne? Und weißt, dass du wieder aufwachst, ganz gesund. Ist doch herrlich. Und das muss uns wirklich klar sein. Das ist diesen Schutz, den Gott jedem seiner Kinder bietet. Aber wir müssen das annehmen. Und das ist eben das Problem. Ich bleib mal bei dem Bild mit diesem Orkan, ne? Und in der Mitte ist ja total windstill. Und absolut ruhig. Ne? Ich würde gerne mal so in der Mitte stehen. Muss fantastisch sein. So. Aber das Schöne ist, so ist unser Leben, so beschreibt Jesus unser Leben. Auch wenn es uns nicht so vorkommt, weil wir nur dieses Chaos sehen und vielleicht die Angst kriegen, weil wir nicht den Überblick haben. Ne? Aber trotzdem, stell dir das vor, du gehst einen Schritt mit Gott, ne, und der Tornado geht weiter. So, unser Leben wird immer chaotisch sein, weil der Satan uns wegziehen möchte von diesem Weg. Der will uns da nicht haben. Der möchte auch nicht, dass wir andere mitnehmen. Das passt ihm überhaupt nicht in die Tüte. Ne? Und der wird uns bekämpfen. Und je mehr Leidenschaft du hast für Gott, desto stärker wird der Druck werden. Je mehr Gott dich gebraucht, weil du früh aufstehst und sagst, gebrauch mich, benutz mich, ich möchte Licht sein heute, jetzt, und ich gehe jetzt raus und mache meinen Alltag wie gestern, auch mit dir. Und wenn da irgendwas ist, oh, dann red bitte. Ich will mit dir meinen Alltag machen. Ich möchte mit dir in dieser langweiligen Uni sitzen. Und wenn das nicht wichtig ist für mich, dann red du doch irgendwas Schönes in dem Moment. Ich möchte lachen und mich freuen in den Momenten, wo ich eigentlich frustriert bin. So ein, ja. Weißt du, und egal wo du bist, du kannst in diesem Zentrum sein oder du bewegst dich am Rand. Und das ist doch so, wenn wir Gott verlassen und unsere Gebete weniger werden und ja, dieser Glaube, den wir eigentlich leben sollten, immer mehr Theorie wird, ne? Das ist, als ob wir an diesen Rand kommen von diesem Tornado. Ne? Und je näher wir kommen, desto mehr Wind spüren wir und desto lauter wird es. Und desto mehr zieht es uns da rein. Ne? So, und das ist eben das, was Gott verspricht. So, ich stütze dich und ich halte dich. Aber das musst du natürlich wollen. Das ist halt das, was Jesus sagt. Ich kann das nicht für dich tun, mein Schatz. Geht nicht. Ne? Weil ich bin ein Hirte und du bist ein Schaf. Und als Hirte kann ich dich nicht treiben. Schafe kann man nicht treiben. Ne? Und deswegen sagt der Jesus zu uns, ihr müsst das halt freiwillig tun. Entweder habt ihr den Charakter von einem Schaf oder von einem Bock. Ne? So, Böcke lassen sich nur treiben. Die machen, was sie wollen, die sind stur. Aber ein Schaf folgt seinem Hirten, folgt der Stimme, weil es weiß, dass es ängstlich ist und schutzlos ohne Hirte. So, und so sagt Jesus zu uns halt auch so, du musst an mir bleiben. Ich muss dein Weidenstock sein, ich muss dein Leben sein. Ich muss der Weg sein für dich. Du musst dich für mich entscheiden. Du musst dich selbst sterben. Du musst dein Kreuz tragen. Du musst mir nachfolgen. So, du musst mit mir an den Flug gehen. Und ich habe einen Flug für dich, wo ich die Last trage. Und du nur ein bisschen. Ne? Aber du stehst da und musst dich entscheiden, ob du dich einspannen lässt heute oder nicht. Ne? So, ohne mich kannst du diese Last nicht tragen, die du tragen musst, weil Satan kommt und dein Fleisch da ist. Ne? So, deswegen musst du mit mir gehen. Und es ist doch so, wenn wir unseren Blick auf unseren Herrn haben und wenn wir ein Leben in ihm leben und wenn wir nicht mehr glauben, glauben, sondern glauben, leben. Ne? So, wenn unser Glaube Realität ist und einfach so ist, weil es so ist. Ne? Wenn Gott nicht einfach was ist, wo man sich was vorstellen muss oder schöne Lieder singen, dass man in Gefühle kommt und sich dem Gott nachfühlt auf einmal. Ne? Sondern wenn es einfach so ist, egal wie man sich fühlt, egal wo man drinsteckt, Gott ist da, Gott ist groß, du bist bei mir. Ne? So, weißt du, dann sitzen wir in der Ruhe. Und das will Gott. Das ist dieser Segen, den David hier so erfährt und lieben lernt und für sein ganzes Volk ausspricht. Ne? Bei dem Herrn ist Rettung. Jesus sein Name. Jesus. Den Namen, den wir anrufen. Rettung. Leben. Bei dem Herrn ist Rettung. Jesus, dein Segen sei über deinem Volk. Das ist doch so. Wenn wir Gott suchen, dann finden wir ihn auch, sagt er. Wenn wir ihn fragen, dann kriegen wir auch was. Wenn wir bitten, bekommen wir das. Und noch mehr. Welcher Vater würde denn das Gegenteil geben? Aber wir müssen halt glauben. Wenn es an Weisheit und Verstand fehlt, an Richtungsweisung, dann sagt Gott, dann musst du glauben und du wirst auch empfangen. Du musst zu mir kommen und glauben, dass du was von mir empfängst. Ansonsten kriegst du nichts, weil ich dir nichts geben kann, weil du mir nicht glaubst. Ja. Also singe deine Psalmen. Ja. So sing deine Psalmen, indem du dein Glauben lebst. Ja. Den ganzen Tag hindurch, egal in welcher Situation, wir werden das sehen, in jeder Lebenslage hat David ein Psalm, ein Gebet, eine Zeit mit Gott. Und in jeder Lebenslage ist es im Endeffekt Gott, der ihnen da Ruhe gibt. Und das ist doch so schön, sein Gebet ist erhört. Die Feinde sind noch da, seine Situation hat sich nicht geändert. Aber was sich geändert hat, ist das Innere von David in der Situation. Auf einmal ist er ruhig. Auf einmal hat er keine Angst mehr. Auf einmal sagt er, 1, 2, 3, 4, 50.000, ach, ist egal, ich habe keine Angst. Weil du bist ja da. Ne? So, und das ist es eben. So, Jesus hat nicht gesagt, dass er uns von dem Kreuz befreit, von dieser Last. Ne? Er hat gesagt, nee, das muss kommen, das wird kommen. So, und auch Satan kann ich euch nicht vom Hals halten. Ne? So, das muss sein, weil ich euch verformen und euch erwachsen machen möchte. So, aber das ist doch das Schöne, oder? Ich meine, du gehst zu Gott und du glaubst, dass er da ist. Ne? So, und du empfängst Ruhe und Frieden. Und wir wissen, wie es ausgeht. Wenn er Samuel liest, dann seine Perlen, er bleibt König. Und sein Sohn, naja, fängt sich mit seinen schönen Haaren im Baum und bleibt da hängen und wird dann getötet. Und David schreit und heult und trauert um seinen Sohn. Aber im Endeffekt hat er Sieg. Und David, niemand konnte ihm seinen Ruhm nehmen. Niemand konnte ihm den Plan Gottes wegnehmen. Das schafft niemand. Und genauso ist es auch bei uns. Vater, du bist einfach wirklich ein Schutzschild und herrlich. Unsere Herrlichkeit und egal wo wir drin sind, auch die Sorgen oder die Liebsten, die für die wir so viel beten, die immer noch nicht bei dir sind oder wir selbst, ja, so denken wir, dass du überhaupt nicht mehr da bist oder uns überhaupt nicht benutzt, so, und trotzdem danke ich dir so, dass du immer hörst, wenn ich zu dir komme. Dass du uns Frieden gibst da, wo eigentlich kein Frieden möglich wäre. Dass du uns die Augen wieder öffnest, so, und zeigst, wie groß du bist und ja, dass wir uns bergen können deiner Hand. Ja, Vater, ich danke dir so sehr, dass, ja, dass egal, was unsere Augen sehen oder unser Herz uns sagt, dass, ja, dass das, was du uns versprichst, einfach Bestand hat. Und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für diesen Schild, dass ich auf dich vertrauen kann, egal was mein Verstand mir sagt oder meine Gefühle mir sagen wollen. Ja, weil du der bist, der du bist. Ja, und so wie Abraham, ja, der einfach gefolgt ist, als du ihn gerufen hast. So, als du gesagt hast, komm, verlass alles und folg mir nach. Und der ist gegangen. Und in seinem Leben lerne ich wirklich nicht Heiligkeit. Die kann ich bei ihm nicht sehen. Aber diesen, ja, was ich von ihm lerne, ist wirklich dieser, sein Glauben zu leben. So, dieses Vertrauen in dir, dieses, ja, egal was kommt, du hast schon einen Plan. Und sich in deine Hand einfach reinlegen und vertrauen. Ja. Und dafür ist auch Mann Gottes, so wie David, ja, dein Wohlgeruch ist. Und an ihm habe ich auch nicht Heiligkeit gelernt, aber an ihm habe ich ja auch diesen ernsthaften Glauben, diesen wirklichen Glauben. Davon lerne ich so viel. So, ich bitte dich, dass du unseren Glauben auch stärkst. Ja, und dass du uns ja einfach Augen öffnest, dass wir ja nicht schlafen, sondern wach durchs Leben gehen. Ja. Und, ja, auch die Not sehen, so selbst Initiative zu haben und den ersten Schritt zu tun, früh, so, und mittags und nachmittags und abends und nachts, zwischendurch auch, dass wir beständig einfach komplett mit dir sind. So wie David seine Psalmen früh geschrieben hat und manche mittags und andere abends, so haben wir auch unseren Alltag mit dir komplett. Also bitte nimm alle Last von uns und die Ängste und, ja, weil die Sorgen, so die vielleicht in uns schlodern gerade, so, und ja, gib uns dieses Vertrauen, dass wir im Zentrum sitzen, bei dir, da wo es ruhig ist. Amen.